Hallo und herzlich willkommen. Ihr hört Nicht ganz ungefährlich, den Podcast der Fachzeitschrift Arbeitsschutz, aber sicher. Hier sprechen die Macher der Arbeitsschutzbranche das erste Mal über ein Thema, das ihnen besonders wichtig ist. Und das ist Nicht ganz ungefährlich für euren Host Dietmar Black und seine Gäste. Und los geht's!
So, rote Knopf ist gedrückt. Herzlich willkommen bei Nicht ganz ungefährlich, Episode 27, heute aus Berlin. Und dafür gibt es einen Grund. Ich weiß nicht, ob es jeder auf dem Schirm hat, aber die Reichstagsverhüllung jährt sich zum 30. Mal. Und das war der 24. Juni 1995. Und wenn ihr das jetzt hier hört, sind wir genau 30 Jahre und einen Tag danach. Und ich habe einen ganz besonderen Gast, nämlich jemand, der da aktiv beteiligt war, Frank Seltenheim. Hallo Frank.
Hallo, grüß dich.
Als ich gehört habe, ich bekomme die Chance, über die Reichstagsverhüllung zu sprechen, das ist 30 Jahre her und trotzdem hatte ich Gänsehaut. Das ist kein Spruch, wirklich. Wie geht's dir? Wie oft denkst du noch zurück?
Naja, gerade jetzt in dieser Zeit relativ häufig, logischerweise, weil Presseanfragen kommen. Es wird am 13. Juni hätten Christo und Jean-Claude jeweils ihren 90. Geburtstag begangen. Dazu wird es ein Event geben, wo maßgeblich Beteiligte an den Projekten eingeladen sind. Von daher wird man jetzt wieder häufiger damit konfrontiert. Aber auch so habe ich natürlich in den letzten 30 Jahren sehr oft daran zurückgedacht, weil es für mein Leben schon ein sehr einschneidendes und beeinflussendes Erlebnis war.
Ich war vor Ort. Ich habe auch, das habe ich in einem Beitrag gesehen, dass es gar nicht so klar war, dass man diese Schutzzäune wegmachen wollte. Oder dass es klar war, die Schutzzäune werden weggemacht und man kommt wirklich bis an den Reichstag, bis an die Bahn ran. Und ich kann mich nur an dieses Happening erinnern, das wir da hatten, also wirklich diese Ausgelassenheit auf der Wiese und dann irgendwie so diesen Moment, diese Bahn zu berühren. Ich meine, du hast die tausendmal in der Hand gehabt, ich einige Sekunden, aber es war wirklich irgendwie, es war erhebend.
Ja, tatsächlich hatten wir die Bahn natürlich sehr oft in der Hand und dass das Projekt am Ende so wurde mit dieser zwei Wochen langen Party vor dem Reichstagsgebäude, das konnten wir uns alle auch nicht so vorstellen. Da haben wir auch gar nicht so viel drüber nachgedacht. Unser Thema war ja eher die technische Umsetzung des Kunstwerks Verhüllter Reichstag von Christo und Jean-Claude. Also speziell die Montage der Seile, der blauen Seile und des Stoffes mit Hilfe von Industriekletterern, was zu der Zeit in Deutschland natürlich schon etwas sehr Besonderes war, weil die rechtliche Situation für die Verwendung sehr unterstützter Zugangs- und Positionierungsverfahren ungeklärt war. Es gab bedingt durch den Einigungsvertrag, gab es ja so einen Bestandsschutz für ehemalige DDR-Firmen, die damals schon offiziell mit Industriekletterern gearbeitet haben. Und es gab ein striktes Verbot von Berufsgenossenschaft und Gewerbeaufsicht im Westteil. Und in dieser Gemengelage fand die Reichstagsverhüllung statt. Der Deutsche Bundestag hat 1994 darüber entschieden, dass das Kunstwerk realisiert werden darf. Klar war immer, Christo und Jean-Claude werden das unter Einsatz von Kletterern tun. Und das war halt die Situation, die sehr spannend war.
Ja, du sagst das so nebenbei, mit dieser Entscheidung, den Reichstag zu verhüllen, war ja zu dem Zeitpunkt schon eine Idee, die über 20 Jahre alt war. Noch krasser ist, dass der Deutsche Bundestag, der damals ja noch im Wasserwerk in Bonn getagt hat, dass es eigentlich eine hoch umstrittene Sache war. Also ich habe mir auch mal, aber schon vor längerer Zeit, man kann sich ja alle Bundestagsdebatten einfach per PDF ausdrucken. Manche Auszüge davon kriegt man ja auch in Beiträgen zu sehen. Und da ist dann einfach, ich sag mal einen Namen, ich weiß gar nicht, ob der Kollege noch liegt, aber Eike Ebert von der SPD, der ja berühmt geworden ist mit dieser Aussage, das tut man einfach nicht. So etwas tut man einfach nicht. Und dann fragen wir uns natürlich heute rückblickend, wie kam er da drauf? Aber auch Schäuble als sehr wichtiger, sehr, sehr wichtige Persönlichkeit damals in der CDU hat ja gesagt, die Würde Deutschlands würde beschädigt. Und Kohl als damaliger Bundeskanzler hat ja gesagt, er geht da nicht hin. Und das ist ihm auch, also er hat dagegen gestimmt und er geht da auch nicht hin und das ist ihm auch alles egal. Also dieses Klima war eigentlich gar nicht so, wie wir uns das heute im Rückblick, ne, wir haben heute dieses Ereignis erleben dürfen und wir haben da diese positiven Emotionen und man kann sich dann schwer vorstellen, dass es so umstritten war. Und es gibt eigentlich eine einzige Frau, sagen wir mal ehrlich, der wir es zu verdanken haben. Und das ist die Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth, die seit 1991, okay, auch schon alles lange her, ja, aber die da wirklich Druck gemacht hat. Und es kam ja dann zu einer Abstimmung ohne Fraktionszwang. Das sind so Sachen wie Abtreibungsparagraphen oder härtere Sachen werden ohne Fraktionszwang beschlossen. Also das war ein absolutes Politikum.
Ja, tatsächlich war das schon einzigartig, wenn man sich vorstellt, ist ja ein sehr altes Baudenkmal, das Reichstagsgebäude und sollte wieder Sitz des Parlaments werden, die Entscheidung zu fällen, das an ein Künstlerpaar abzugeben, dass die das komplett verändern für eine gewisse Zeit, ist ja schon so ein bisschen Rock'n'Roll und das hätte man natürlich unseren Politikern nie zugetraut, aber ein anderer SPD-Politiker, Raimund Duwe, hat ja sehr, sehr emotional dafür gesprochen. Und die Entscheidung war ja auch relativ knapp. Zu dem Zeitpunkt hatte ich mit dem Projekt noch wenig zu tun. Aber
hast du das denn schon verfolgt, so ein bisschen? Ja, einfach, weil es ja Berlin ist. Du bist ja Berliner
ja,
und
na klar, man
spielt
hat es schon,
in Berlin.
Man hat es schon mitgekriegt. Und ich habe ja damals auch schon als Industriekletterer gearbeitet. Und es war immer allen klar, dass Chris und Jean-Claude, also in unserer Szene, dass die dort Industriekletterer einsetzen wollen. Von daher war die Entscheidung, dass die Reichstagsverhandlung stattfinden wird, für uns natürlich damals schon wichtig. Also man wusste, da werden auf jeden Fall Kletterer eingesetzt und jeder, der sei unterstützt gearbeitet hat zu der Zeit, wollte natürlich auch dabei sein. Helmut Kohl hat ja auch die ganze Zeit während der Debatte mit seiner Nein-Stimmkarte vor sich auf den Tisch geklopft und hat allen gezeigt, wie er abstimmen wird. Er ist auch der Einzige gewesen, der Wort gehalten hat. Er war offiziell nicht am Földen Reichstag. Also irgendwann kreiste mal so ein Bundeswehrhelikopter drüber, wo so immer die Gerüchte gingen, das war jetzt. Er hat sich's doch mal angeguckt, aber er hat ja bis zum Schluss war er dagegen. Schäuble hat ja irgendwann danach auch gesagt, er hat sich geirrt, dass es sehr gut war fürs Land, gerade jetzt kurz nach der Wiedervereinigung. Und die meisten haben ihre Meinung geändert, als das Projekt realisiert war. Kohl nicht.
Ja. Und wenn wir nochmal kurz politisch werden, bevor es zur Technik geht, das wiedervereinigte Deutschland wurde ja von vielen in Europa auch beäugt. Ne? Neue Größe, neue Stärke. Und dann 5, 6 Jahre später den Reichstag zu verhüllen, gab es ja viele Reporter aus der ganzen Welt, die extrem überrascht in ihre Länder berichtet haben, wie locker, wie entspannt wir Deutschen sein können. Vielleicht ja, wussten wir das, aber die anderen haben das halt noch nicht so auf dem Schirm gehabt.
Von der Erinnerung her, für die Leute, die zu jung sind, um es selber gesehen zu haben oder dabei zu sein, war es schon vergleichbar ein bisschen mit 2006 mit dem Sommermärchen. Also es war mit einmal eine Stimmung, die, glaube ich, vom Reichstag und von Berlin auf ganz Deutschland abgestrahlt hat, die sehr einzigartig war. Sehr friedlich, sehr freundlich. Und danach habe ich persönlich sowas noch nie wieder erlebt.
Wie bist du dazu gekommen? Du hast gesagt, das war Thema in der Szene, wir werden gebraucht. Gab es dann irgendwann eine Ausschreibung oder eine Telefonnummer? Oder wie bist du überhaupt in den engeren Kreis der Leute gekommen?
Ja, da spielte wie so oft im Leben der Zufall eine große Rolle. Mein damaliger Freund von mir, der auch später mein Geschäftspartner wurde, der war damals schon selbstständiger Industriekletterer und hatte ein Einzelgewerbe. Und er hatte sich dort bei der Verhüllten Reichstag GmbH beworben, um mitarbeiten zu können. Und ich hatte in einem größeren Unternehmen gearbeitet und hatte dort gerade aufgehört. Ich war 30 und brauchte irgendwie mal so einen Break und wollte gucken, was ich mit der neuen Freiheit und meinem Leben so anfangen will. Das hat dann nicht lange gedauert. Also es gab irgendwann eine Ausschreibung. Es war so Ende Februar, Anfang März 95.
Und also auch nur ein paar Monate vorher, ne?
Ja, genau. Paar Monate vorher und er kam mit der Ausschreibung zu mir nach Hause und wir haben uns die in Ruhe zusammen angeguckt. Man konnte unterschiedliche Sachen anbieten wie Einzelmonteur, Montageteamstellen und ein Punkt war halt, eine Position war halt Montageleitung und Planung. Und dann haben wir ein bisschen drüber sinniert, wer denn dafür besser geeignet wäre oder wer sowas überhaupt anbieten kann, weil er sich für ein einmaliges Projekt seinen gesamten Kundenstamm zu vernachlässigen. Also klar war, das wird einen zu 120% in Anspruch nehmen, das Projekt, bis es realisiert ist. Und wenn man jetzt eine laufende Firma hat, kann man schlecht alle anderen Arbeiten einstellen. Und wer hat überhaupt ausreichend Erfahrung in Projekten, wo mehrere Kletterer aus unterschiedlichen Unternehmen eingesetzt werden? Also haben wir angeboten, dass wir die Montageleitung übernehmen. Und so kam ich dazu.
So hast du den Auftrag bekommen, weil es keine Alternative gab. Also du hattest halt keine Projekte parallel laufen, konntest dich ganz drauf einlassen.
Ja, wir hatten halt Zeit und es gab sogar Alternativen. Es gab noch eine Gruppe von Industriekletterern, wie wir dann erfahren haben, die auch die Montageleitung angeboten haben. Es war halt so eine Situation, Chris und Jean-Claude waren sich natürlich dessen bewusst, dass es nur einen Versuch gibt. Also wollten die möglichst viel Expertise in ihrem Team haben, um möglichst hohe Sicherheit zu haben, dass das Projekt auch realisiert wird. Da gab es dann so eine Zeit, wo wir parallel geplant haben und es war abgesprochen, dass es zu Ostern einen ersten Montagetest geben wird auf einem alten stillgelegten Flughafen bei Berlin, wo man zeigen kann, dass man in der Lage ist, Leute zu koordinieren, mit Problemen umzugehen. Und bis dahin sollte alles parallel laufen. Das war so abgesprochen. Dann haben wir gesagt, ja, das machen wir. Aber wenn der Test gelaufen ist, dann sollte die Entscheidung fallen. Das andere Team zerfiel schon vorher, also so, dass eigentlich nur wir übrig blieben. Und es war in dem Jahr zu Ostern recht bescheidenes Wetter. Wir standen da 2 Tage, auch Christo und Jean-Claude, im Regen bei Wind und Kälte an so einem nachgebauten Stück Reichstagsfassade. Und
hast du eine Idee, wie groß das war? Wie breit hoch?
Nein, es war so 10 Meter hoch und breit war es auch 10 Meter, würde ich sagen. Mit waren zwei von diesen Gaupen, also von diesen Käfigen, die am Dachrand waren. Und mit einem Luftkissen in der Mitte, was wir später bei der Montage auch so einsetzen sollten. Alles nachgebaut, es gab ein extra Testpanel vom Gewebe. Und da haben wir mit einem Team von bekannten Industriekletterern halt geübt und vorgeführt, wie wir ein Team koordinieren können. Funktionierte natürlich alles nicht so super gut. Aber
ja, gut, war ja auch aus Null raus.
Aber nachdem wir da 2 Tage getestet und vorgeführt haben, sagte Jean-Claude dann irgendwann, so, lass uns mal ins Büro fahren, ist kalt. Und habe ich eingeworfen, okay, bis hierher haben wir gesagt, machen wir das alles als Test. Aber wenn der Test gelaufen ist, fällt ihr die Entscheidung. Und es war so ein typischer Jean-Claude-Move. Sie sagte dann, okay, Selle, versprichst du mir, dass eine kletternde Frau dabei sein wird? Er hat gesagt, ja, das können wir auf jeden Fall, kriegen wir das hin. Dann hat sie mir die Hand gegeben und es war nicht der formelle, aber der emotionale Vertrag.
Sehr geil.
Ja. Ja, so waren die beiden, die waren schon sehr geil. Und dann fing die Arbeit richtig an.
Die Planung, also das Zeitfenster war immer klar, es sollte immer dann am 25. Juni passieren.
Am
24. Ich weiß nicht, warum ich immer auf den 25.
Ich habe es nicht mehr genau im Kopf, welches Datum es war.
24. Juni.
Es gab ein fixes Datum, wann die Montage beginnen soll. Ja. Und dann war klar, die Montage dauert so lange, wie sie dauert. Und das Kunstwerk steht maximal 2 Wochen und wird dann wieder abgebaut.
Das heißt, das ich nenne das jetzt mal Installation, also dieser Installationszeitraum von den Bahnen, der war gar nicht fix definiert, sondern es ist fertig, wenn es fertig ist.
Genauso war das. Also meine erste Planung ging von 4 Tagen aus.
Für alles?
Für alles. War auch genau durchgeplant. Nach der ersten Schicht war der Plan halt schon Makulatur, weil doch das reale Leben ein bisschen anders funktioniert hat. Und ich habe es nicht mehr genau im Kopf. Ich glaube, wir haben so 10-11 Tage gebraucht, bis es fertig war. Und fix war das Datum, wann die Montage beginnt und das Datum, wann die Demontage fertig sein muss. Weil dann kamen ja auch die Firmen, die den Stahlbau, die Käfige wieder abgebaut haben. Mhm. Und irgendwann mussten wir den Reichstag wieder an die Bundesbaugesellschaft übergeben, die dann die Sanierung weiter vorantreiben wollte.
Wollte gerade sagen, in seinem ja damals noch desolaten Zustand.
Ja, desolat, naja, war schon interessant. Also als wir das Gebäude übernommen haben, war ja schon viel ausgebaut, alles, der war Asbest saniert, also die ganzen Dämmstoffe raus und so. Man hat die ganzen Kriegswunden gesehen, also man hat ganz viele von diesen russischen Graffitis gesehen, von den Soldaten, die damals darum gekämpft haben und den Reichstag eingenommen haben. Man hat jede Menge zerschossene Sandsteinquader gesehen und so. Also es war schon gelebte Geschichte, was jetzt alles wieder verkleidet ist.
Wie war denn der Zustand vom Dach? Da, wo ihr doch auch maßgeblich drauf unterwegs wart.
Naja, der Zustand, ja.
War da auch schon Sanierung? Hat da auch schon eine Sanierung stattgefunden? Oder eine Bestandssanierung oder irgendwas? Und Teilsanierung?
Naja, nach dem Zweiten Weltkrieg, Anfang der 60er Jahre oder so, wurde das Gebäude saniert, um es wieder in Betrieb nehmen zu können. Und aus der Zeit war auch das Dach. Allerdings haben wir ja auf dem Dach wohnen ja große Stahlkonstruktionen angebaut, an denen die Käfige, die die Sandsteinfiguren geschützt haben, befestigt wurden, aber auch der Stoff nachher angeschlagen wurde. Und so haben wir, im Dach waren ein paar hundert Löcher, das konnten wir halt auch nur machen, weil klar war, danach wird sowieso alles entkernt und rückgebaut und neu gemacht. Und es war immer sehr lustig, wenn es regnete, rief die Bundesbaugesellschaft bei Wolfgang Volz an, bei dem Projektdirektor von Christo und Jean-Claude, und sagte, ja, da läuft Wasser rein, da und da. Und dann fuhr der los und kaufte in irgendwelchen Kaufhäusern Babybadewannen. Und wir haben da sehr viel Babybadewannen eingesetzt, um irgendwie das Wasser aufzufangen, was natürlich auch nur mittelgut funktionierte. Aber es war so eine Verpflichtung, dass man das Gebäude vor Schäden schützt. Es gab auch einen großen Report, bevor wir das Gebäude übernommen haben, wo alles dokumentiert wurde, gerade die Fassaden, um hinterher Christ und Jean-Claude haftbar machen zu können für Schäden, die entstanden sind, was aber nicht der Fall war.
Aber so groß war die Sorge, dass man über die Aktion das Gebäude...
Naja, man muss sich vorstellen, man hängt ein sehr, sehr schweres Gewebe, also der Verhüllungsstoff, der wog 600 Gramm je Quadratmeter, das war ein Polypropylen-Benzingewebe, sehr offen gewebt. Und wenn man als Zuschauer den einmal angefasst hat, hat man es vielleicht nicht so mitgekriegt, aber das Zeug hat nicht nur Finger und Haut gegessen, sondern natürlich auch Sandstein. Also wir mussten alle Bereiche, wo der Stoff mit der Fassade hätte in Kontakt kommen können, schon schützen, weil das schon einen sehr aggressiven Abrieb erzeugt hat.
Ja, das meine ich. Das war wie eine Art Schleifpapier oder genau. wie eine Bürste.
Wir hatten ja ein Team von, ich glaube, so 10 Leuten, 6 Wochen auf dem Flughafen, weil in dem Hangar dahin wurde der Stoff geliefert. Wenn er aus der Nähe reinkam, musste der noch nach einem genauen Plan gefaltet und gerollt werden auf große Pappteppichkerne. Und die Leute haben alle mit Handschuhen gearbeitet. Das hätte man mit der bloßen Hand, das hätte man nicht lange ausgehalten. Also es war schon ein sehr spezielles Gewebe. Angepasst halt, also es war halt Christus, große Vorstellungskraft angepasst an die Dimensionen des Reichstages. Also der Faltenwurf, wenn man den verhüllten Reichstag in seiner Gesamtheit sieht, waren die Falten ja fein und haben sich im Wind bewegt. Aber es war halt ein sehr schwerer Stoff, weil die Dimension so riesig war.
Was war denn für dich so die größte Herausforderung? Daneben, wusstest du, als du den Handschlag von Jean-Claude bekommen hast, schon, dass du über 200 Leute koordinieren wirst?
Ja, dass es 200 wären, wusste ich nicht, aber es war schon klar, dass das eine Nummer wird, ja. Und ich glaube, wir waren einfach im richtigen Alter und in der richtigen Lebenssituation, um uns nicht so viel über die Risiken im Kopf zu machen. Also logisch war, das findet unter den Augen der Weltöffentlichkeit statt. Logisch war, es hat noch nie vorher jemand gemacht in der Dimension. Aber das ist ja auch das Abenteuer. Ja. Also wir haben ja auch das Abenteuer darin gesehen. Und hätten wir vorher eine genaue Risikoabwägung gemacht, hätten wir das wahrscheinlich niemals gemacht. Aber wir kannten ja auch Christo und Jean-Claude zu dem Zeitpunkt noch nicht und das Team von denen so gut, dass man jetzt ein Riesenvertrauen zueinander hätte. Das ist ja erst gewachsen in der Zusammenarbeit.
Ja, auf die größte Herausforderung hast du jetzt aber trotzdem nicht geantwortet. Das waren also angeblich nicht die Leute. Also die Menge der Kletterer zu koordinieren war nicht das Thema.
Doch, das war schon ein Thema. Also das Gesamtprojekt, die 4 Monate, die wir da gearbeitet haben, insgesamt war die größte Herausforderung, weil natürlich alles herausfordernd war. Wir haben innerhalb von einer Woche haben wir eine Montageleitung aufgebaut. Es waren 7 Leute. Einer von denen, der wurde uns von Christo und Jean-Claude aufs Auge gedrückt, der hatte vorher halt die ganzen Vasen und so am Reichstag vermessen. Nach den seinen Plänen wurden sozusagen die Käfige gebaut oder nach seinen Messungen. Die wollten, dass der bei uns dabei ist. Den kannten wir vorher nicht. Und die anderen Leute waren alles gute Bekannte. Mein Ex-Chef aus der Firma, wo ich vorher angestellt war, der war dabei. Freunde vom Klettern. Und damit fing es an. Und dann musste man aus den 7 Leuten Montageleitung, musste man dann ein Team aufbauen mit 100 Industriekletterern und 120 Helfern oder so circa waren es. Das heißt, Chris und Jean-Claude haben uns den großen, dicken Ordner, also nicht Chris und Jean-Claude, sondern ihre Projektdirektoren haben uns den großen, dicken Ordner mit den Bewerbungsschreiben aller Industriekletterer aus Deutschland übergeben, haben gesagt, schreibt die an, macht was draus. Wir würden uns wünschen, dass die alle dabei sind. Mhm. Das war auch genau unser Anspruch. Und natürlich waren schon sehr viele Firmen in der ehemaligen DDR ansässig, aber es gab auch Firmen in Westdeutschland, die mit sehr unterstützt arbeiten konnten. Und wir haben uns darum bemüht, dass aus jedem Unternehmen mindestens einer oder ein Team dabei ist. Und das haben wir eigentlich auch hingekriegt.
Siehst du das heute rückwirkend als Teil des Kunstwerks? Weißt du, dass man so alle aus einer Berufsgruppe beteiligt? Und wenn ich jetzt noch ausschweifender werde, wenn man die Bilder sieht, wie ihr euch synchron abseilt bei den Montagen, für mich ist das auch schon eine Art, also es ist auch Teil des Kunstwerks. War das mal thematisiert oder ist das eine Idee von euch? Oder hast du erst am Schluss gemerkt, dass das eine eigene Ästhetik hat, wie das Objekt entstanden ist?
Ja, man darf da nicht mehr hineininterpretieren, als drin ist. Klar war für Christo und Jean-Claude, dass keine großen Maschinen während des Verhüllungsprozesses eingesetzt werden. Das war die Maßgabe. Mhm. Das heißt, es gab einen Tag X, da sind ein Haufen Tieflader aus Verneuchen vom Lager mit den gerollten Stoffpaneelen nachts nach Berlin gefahren und wir hatten frühmorgens 4 Kräne am Reichstagsgebäude zu stehen, an jeder Fassade einen. Und mit diesen 4 Kränen wurden diese, ich weiß nicht mehr, 80 Paneele oder so, 80 Rollen auf dem Dach verteilt.
Das war die Gesamtmenge,
ja,
oder?
Ja,
die zur Verhüllung gebraucht wurde, die 110.000 Quadratmeter.
Genau. Die wurden genau positioniert nach einem Plan, in der richtigen Richtung und dann wurden die Kräne abgebaut. Und ab dem Moment stand das Gebäude halt da und alles Weitere passierte ohne Maschineneinsatz. Und dass es so eine Synchronität gab, das hatte eher auch technische Gründe. Also klar, Christo und Jean-Claude wollten natürlich, die wollten, dass am liebsten der Reichstag über Nacht verhüllt ist. Also sie wollten, dass die Montagezeit möglichst kurz ist, mhm, damit nicht unendlich viele Bilder vom halbfertigen verhüllten Reichstag um die Welt gehen, sondern am liebsten wäre ihnen gewesen, es wäre ganz kurz gewesen. Es war aber eigentlich die einzige Maßgabe. Dass man da synchron gearbeitet hat, lag ja daran, dass man natürlich versucht hat, fassadenweise zu arbeiten, um dann auch die Paneele, erst wenn die Stöße unter den Stoffpaneelen geschlossen waren und man die entsprechenden Seile installiert hatte, war das Ganze auch sicher gegen stärkeren Wind. Und deswegen hat man da jetzt nicht ewig irgendwo was hängen lassen. Also wir haben ja zuerst die Innenhoffassaden am ersten Tag verhüllt. Das hat gar keiner von draußen gesehen.
Wollte ich gerade sagen.
Und dann sind wir
das hat man gar nicht auf dem Schirm. Das kennt man dann von den Luftbildern oder den Zeichnungen
von Christo. Genau, und die Idee war natürlich schon, dass
keiner.
Die Idee war natürlich schon, dass man da drinnen ein bisschen üben kann, ohne dass alle zugucken.
Okay.
Blöderweise war natürlich Gewerbeaufsicht, also was damals Landesamt für Arbeitsschutz und Berufsgenossenschaft da. Und es ging natürlich auch gleich in der ersten Schicht irgendwas schief, aber war alles nicht so dramatisch. Und dann hat man die Außenfassaden verhüllt und als letztes die Türme, weil die Türme waren halt 40 Meter.
Den Ablaufplan, das war dann klar, in welcher Ecke ihr startet und...
Genau. Ja, es gab halt für jede Schicht...
Oder seid ihr an mehreren Stellen gleichzeitig gestartet?
Ja, ja. In der Montageleitung hatten wir 4 Fassadenverantwortliche, also für Nord-, Ost-, Süd-, Westseite. Jeweils, die hatten auch ihre Teams, die in Schichten gearbeitet haben. Und die haben eigentlich immer parallel gearbeitet. Also das war von vornherein klar, es gab eben einen bestimmten Ablauf, der eben entsprechend der realen Welt angepasst werden musste, aber es gab schon einen Plan. Wenn man keinen Plan hat, kann man auch ganz schwer einen Plan ändern.
Und gab es da Überraschungen jeden Tag oder war das relativ gut durchorganisiert, gut geplant, sagen wir mal?
Ja, es war nicht relativ durchorganisiert, war natürlich super organisiert.
Natürlich.
Und trotzdem gab es in jeder Schicht auch Überraschungen, klar. Denn die Dimensionen, also wir hatten ein Gerüst auf einem Flughafen, welches die Standardsituation nachgebildet hat. Daran konnten wir so viel üben, wie wir wollten, aber die realen Dimensionen hatte das halt nicht, die es am Reichstag hatte. Von daher gab es schon immer Überraschungen. Eigentlich alle Probleme, die wir vorher gesehen haben, die konnten wir auch vorher bearbeiten und lösen. Die Dinge, die man eigentlich nicht so für ernst genommen hat, sind ja immer die schlimmsten Sorgen, die man dann ad hoc bekommt. Es war in unserem Fall, waren es halt wirklich die Türme, weil wir hatten zwischendurch schlechtes Wetter, es regnete mal irgendwie 2 Tage. Und diese Turmpaneele waren ja 40 Meter lang, also die waren... haben nicht viel Fassadenbreite überdeckt, aber eine große Höhe, die waren halt sehr schwer und der Stoff war auf Pappteppichkerne gewickelt, was mit Regen eine blöde Kombi ist. Also wir hatten die natürlich eingepackt in Kunststofffolie, aber trotzdem haben die zum Teil halt Wasser gezogen, sodass die Teppichkerne dann brachen und da haben wir dann schon mal 1-2 Nächte durch umgeplant und diskutiert, wie wir das Problem in den Griff kriegen, aber ja, am Ende hing halt alles.
Da waren aber der Innenhof und die 4 Fassaden waren schon fertig. Die Türme kamen am Schluss.
Genau.
Also das Beste kam am Schluss sozusagen.
Ja, man dachte, man hat es jetzt eigentlich im Griff und hat es jetzt geschafft. Das ist ja mal der Moment, wo das Schicksal mit einem großen Knüppel hinter der Ecke steht und einem zeigt, dass es nicht so ist. Ja.
Nochmal zurück auf meine Frage von eben, also diese Bilder oder diese Ästhetik des Verhüllens durch die Industriekletterer, ich habe das als etwas Kunstvolles empfunden und du sagst halt, das ging ja nicht anders, also wollen wir es nicht überhöhen.
Naja,
können wir uns darauf einigen, ist okay.
Genau, also natürlich hat man sich darüber Gedanken gemacht, aber... Wenn man horizontale Seile montiert, dann ist klar, dass jeder Kletterer auf der gleichen Höhe hängen sollte, weil die ziehen sich ein Seil hoch und da gab es so spezielle Metallknotenpunkte. Dann wurden die horizontalen Seile, die eigentlich die waren, die statisch auch eine Last übernommen haben, an den vertikal verlaufenden Seilen befestigt. Und das sieht dann wie eine Choreografie aus, aber ist halt normaler Montageablauf. Und es hat halt auch Spaß gemacht, tatsächlich so einen ganzen Fassadenbereich zu koordinieren, weil da hängen dann an der Ostfassade, habe ich das selber gemacht. Es war sehr interessant, weil im linken Fassadenbereich hingen die Bayern. In der Mitte hing ein Berliner Team und rechts hingen die Sachsen.
Mhm.
Und allein die Kommunikation über Funk untereinander war schon sehr interessant. Es war halt einfach cool. Es hat schon Spaß gemacht. Also neben dem Stress und der Herausforderung und der Verantwortung war es halt einfach ein sehr, sehr schönes Projekt.
Wo du jetzt hier schon 3 regionaltypische Regionen aufgezählt hast, was hat es denn deiner Meinung nach für einen Einfluss auf die ganze Industriekletterszene in Deutschland? Weil mir wurde immer erzählt, das ist einer der Momente, wo ihr auch Sichtbarkeit erlangt habt. Diese ganze Diskussion über die Sicherheit des Industriekletterns.
Genau.
Wie ging das danach weiter? Hat das deiner Meinung nach wirklich was bewegt?
Ja, muss man ein bisschen früher anfangen. Basierend auf dem Beschluss des Deutschen Bundestages, dass die Reichstagswölbung stattfindet, gab es dazu ja einen Bauantrag und eine Baugenehmigung. Also es war, die Verhüllung des Reichstags war, als ob man ein Haus baut. Und Teil dessen war natürlich das Montagekonzept. Und das Montagekonzept sah eine Montagetechnik vor, die eigentlich gar nicht genehmigungsfähig war, nämlich den Einsatz von Industriekletterern. Nun konnte sich aber weder die Bauberufsgenossenschaft noch das Landesamt für Arbeitsschutz in Berlin hinstellen und sagen, wir untersagen das. Das wird es hier nicht geben. Verhüllung findet nicht statt. Das war die Situation, in der wir dazukamen. Und man hat sich dann auf so einen sehr gewagten Kompromiss geeinigt. Sprich, jeder, der dort abseilen sollte, musste vorher von Bergführern aus Bayern überprüft werden, ob er in der Lage war, die Geräte richtig zu bedienen. Das heißt, es war immer klar, es kommen irgendwann Vertreter des Verbandes der Bergführer und Skilehrer nach Berlin und werden unsere Leute überprüfen. So. Es war immer so ein Mysterium, man kannte die nicht, man wusste nicht, wer da kommt. Und wir hatten auch vorher keinen Kontakt zu denen. Und dann kam der Tag X, wo halt alle geplanten Monteure da waren und die kamen, um deren Sachkunde zu überprüfen. Und ich habe gesagt, also ich möchte wenigstens, dass wir die abholen am Flughafen, um mal auf dem Weg
die schon zum, mal so ein bisschen zum, einzunorden. Oder?
Ja, um die einfach kennenzulernen und zu gucken, was einen erwartet. Ja, und also innerhalb von 10 Minuten war klar, dass die natürlich ähnlich drauf sind wie wir und dass sie halt auch, also wir kamen ja auch alle vom Bergsport, ja, zu der Zeit. Also wir sind ja auch alle privat klettern gegangen. Und es war klar, dass wir mit denen auf jeden Fall gut zurechtkommen werden. Was auch dazu führte, dass der größte Teil von den 4 oder 5 Prüfern, die da kamen, auch bei der Montage später mitgemacht haben. Das war das bayerische Team.
Ah, okay. Ja,
genau. Und mit denen wir auch noch viele, viele Jahre zu tun hatten und gut befreundet waren. Ja, das war halt so ein Effekt für die ganze Industriekletterszene, dass alle sich mal persönlich kennengelernt haben, dass man zusammengearbeitet hat, dass man bestimmte Vorbehalte abbauen konnte. Es gab auch, wir hatten ja so Projektausweise in unterschiedlichsten Farben für unterschiedlichste Berechtigungen und auf dem Monteursausweis auf der Rückseite gab es dann tatsächlich so einen vorgefertigten Text, dass derjenige, der den Ausweis innehat, an dieser Überprüfung teilgenommen hat und die Berechtigung hat, zum Projekt Verhüllter Reichstag sei unterstützt zu arbeiten. Es wurde alles möglichst weit eingeschränkt. Genau. Aber das Gute war eben, die maßgeblichen Leute, im Januar 1995 hatte sich auch gerade ein Fachverband für Industrieklettern gegründet. Der FISAT, der hieß damals noch Fachverband für industrielle Seil- und Anschlagtechnik, wurde dann irgendwann umbenannt in Fach- und Interessenverband für seilunterstützte Arbeitstechniken.
Den Kollegen durfte ich auch schon mal ein Interview führen.
Ja, das glaube ich. Der hatte sich gerade gegründet und es gab eher im östlichen Teil Deutschlands gab es noch den FSBS, den Fachverband für Spezialbausanierung, wo in dem Industrieklettern ein Teil war. Und die hatten halt auch größte Vorbehalte voreinander. Und durch dieses Projekt haben sich alle mal kennengelernt. Und es kam natürlich auch dazu, dass der Chef der Bauberufsgenossenschaft Hannover zur Baustelle kam, dass Vertreter des Landesamtes für Arbeitsschutz in Berlin zur Baustelle kamen. Und dadurch, dass die da waren und man die einbezogen hat, konnte man natürlich auch bestimmte Aversionen abbauen. Ja, und dadurch, also bedingt durch dieses erfolgreiche Projekt, kam auch die Berufsgenossenschaft auf uns drauf zu und sagte, ja, Herr Söldnerheim, wir müssen jetzt mal sehen, dass wir jetzt weiterkommen und Schritte machen, um das zu legalisieren. Aber wir wollen nicht mit zwei Verbänden oder so reden. Kümmern Sie sich doch mal darum. So kam ich neben dem Verhüllten Reichstag und Christ und Jean-Claude auch irgendwie in dieses Verbandsleben, wo ich eigentlich nie vordergründig hin wollte. Und
du warst einfach im wahrsten Sinne des Wortes der erste Ansprechpartner.
Tatsächlich war ich das in dem Moment, genau. Ja, und als das Projekt vorbei war, zum Ende des Jahres, ich schätze mal so Oktober, November, haben wir uns auch mit beiden Verbänden in Erfurt getroffen. Und es war nicht so einfach, den Blick in die Zukunft zu richten, weil ganz viele von den Leuten, die dort waren, immer nur zurückschauen wollten und sich gegenseitig irgendwas vorwerfen wollten, was irgendwann mal passiert war. Aber wir haben es dann geschafft, tatsächlich gemeinsam zur Berufsgenossenschaft zu gehen, gemeinsam mit denen zu kommunizieren. Und das war eigentlich dann der Beginn der Erarbeitung von Regelwerken für sehr unterstütztes Arbeiten in Deutschland.
Also was für euch, für die Szene, dass ihr euch kennengelernt habt, auch den Verantwortlichen gegenüber zu zeigen, also jetzt Berufsgenossenschaft und dergleichen, wie sauber, schön so etwas ablaufen kann. Und dann natürlich auch der deutschen Öffentlichkeit, der Weltöffentlichkeit einfach zu zeigen, dass das weit entfernt von irgendwelchem Abenteuer ist, sondern einfach ein Job, den man sauber erledigt, ne?
Genau.
Das habt ihr ja in der Montagezeit gezeigt.
Ja, und genau, es geht ja immer um Sicherheit, um Arbeitssicherheit. Klar ist natürlich das subjektive Empfinden, dass jemand, der an zwei Seilen hängt, sicherer arbeitet als jemand, der auf einer 4 Meter hohen Leiter steht. Das ist uns nicht gegeben, weil wenn wir ein Jahr alt sind, können wir gehen. Hm. Am Seil hängen ist nichts, was man irgendwie in seiner Kindheit als normal empfindet und lernt. Deswegen hat man da natürlich erstmal Aversion dagegen, aber bedingt durch die Anforderungen ans Personal, also nicht jeder kann hängend am Seil arbeiten, aber wenn er bestimmte Unterweisungen bekommen hat und bestimmte Erfahrungen gesammelt hat, dann ist er schon dazu in der Lage und dann ist es eben doch wesentlich sicherer oder es ist wesentlich schwerer, einen Unfall zu erleiden, wenn man am Seil hängend arbeitet, als wenn man auf einer Leiter stehend arbeitet. Deswegen ist ja Leiterarbeit inzwischen auch mehr oder weniger komplett verboten.
So hat sich das gewandelt. Das ist doch auch, hast du auch eine Aktie dran. Wir alle damals, vor 30 Jahren.
Ja, tatsächlich haben wir da viel Energie reingesteckt und genau die Philosophie, also bedingt auch durch Unfallzahlen und durch den Aufbau eines vertrauensvollen Verhältnisses. Am Ende sind ja immer Menschen, die sowas entscheiden. Ja? Verbietet man was oder arbeitet man gemeinsam im Regelwerk? Und man kann sich ja viel erzählen, aber über die lange Zeit, wenn man dann sieht, wie wenig auch passiert im Bereich Industrieklettern, dann entsteht schon ein Vertrauensverhältnis und dann findet man auch Mitstreiter. Und manchmal braucht es natürlich auch die biologische Wachablösung. Leute, die extrem dagegen sind und sich auch nicht mehr ändern wollen, gehen irgendwann in Rente. Dann kommen jüngere Leute, die offener sind für neue Technologien. Und das hat dann schon ein bisschen gedauert, aber in Summe war die Reichstagsverhüllung dafür schon ein maßgeblicher Katalysator, um diese Entwicklung in Gang zu setzen.
30 Jahre später sitzen wir hier bei Citras in deinem Unternehmen. Wenn du so einen Bogen spannst, wie hat sich das so entwickelt in Meilensteinen?
Also wenn mir 1988 das jemand erzählt hätte, dass sich mein Leben so entwickeln wird, hätte ich den natürlich für verrückt erklärt. Also ich bin in Ostberlin aufgewachsen und bin schon von bestimmten festen Größen in meinem Leben ausgegangen, die bis heute ja alle irgendwie immer sich wieder geändert haben.
Warst du Hobbykletterer dann?
Ja.
Einfach im Elbsandsteingebirge?
Elbsandsteingebirge, in Thüringen, genau. Ja. Wir sind halt fast jedes Wochenende ins Elbsandsteingebirge gefahren. Und dann ging irgendwann die Mauer auf. Und mit einmal hatte man sehr viel mehr Möglichkeiten. Aber auch Geld wurde auch von seiner Bedeutung her wesentlich wichtiger. Und dann haben sich Lebenspläne eben sukzessive verändert. Ja. Und ich bin dann bei einer Industriekletterfirma gelandet. 1995 kam die Reichstagsverhüllung. Ich habe mich selbstständig gemacht.
Und hast du dich zur Reichstagsverhüllung selbstständig gemacht? Oder
ja, ich war offiziell als die Ausschreibung vor mir lag, war ich arbeitslos. Und wir haben dann für die Reichstagsverhüllung eine extra GmbH gegründet, die Reichstagsverhüllungsmontage GmbH, die wir dann die später abgewickelt wurde.
Aber trotzdem ein Name wie in Stein gemeißelt.
Absolut, ja. Ich habe noch das Firmenschild oben bei mir im Büro. Und dann haben wir danach als GbR weitergemacht. Ja, und da hat sich schon beeindruckend entwickelt. Und basierend auf den Erfahrungen des Verhüllten Reichstages hatten wir natürlich auch wenig Angst vor größeren Projekten. Also wir haben dann in den Jahren danach am Sony Center in Berlin am Potsdamer Platz mitgebaut, haben dort das Forumdach zum großen Teil montiert. Wir haben den Berliner Hauptbahnhof mitgebaut. Wir hatten Projekte in Irland, London, in der Schweiz. Wir haben irgendwann noch eine Industriekletterfirma in Kalifornien gegründet, die wir knapp 10 Jahre hatten. Also wir haben die Anteile dann verkauft. Wir haben jetzt nur noch Amerikaner. Ist schon, wenn man so zurückblickt, ist schon verrückt. Aber basierend auf der Reichstagsverhüllung haben mich natürlich Chris und Jean-Claude auch nicht mehr losgelassen. Also wir haben danach in der zweiten Hälfte der 90er Jahre viele Tests für Over the River, für ein anderes Projekt, was in den USA stattfinden sollte, wo 10 Kilometer Stoff, Fluss mit Stoff überspannt werden sollte, durchgeführt.
Was war sehr, sehr weit gediehen war, aber dann trotzdem, oder nicht trotzdem, es wurde nicht realisiert, ne?
Ja, es wurde schlussendlich, wurde es endgültig gecancelt, als Trump das erste Mal Präsident wurde. Aber es wurde auch im Laufe der Zeit und mit den Umweltschutzvorgaben und bestimmten technischen Anforderungen, es wurde auch immer teurer. Also es war ein Punkt, ansonsten war die Planung war schon relativ weit, ja. Wir haben viele Wochen auf einer Ranch zwischen an der Grenze von Colorado und Utah gesessen und haben da Stoff über einen trockenen Canyon gezogen und uns angeguckt, was damit passiert. Aber es kam halt nie dazu. Aber es
gab. Bist du dann von Christo und Jean-Claude angesprochen worden? Oder war das dann wieder eine Ausschreibung, auf die du dich gemeldet hast und die haben gesagt, ach, da ist er wieder?
Nee, danach gab es für mich keine Ausschreibung mehr. Bei Christo und Jean-Claude lief das alles immer sehr familiär ab. Und das heißt, wenn jemand mal eine maßgebliche Rolle in einem Projekt hatte und er Lust dazu hat, dann ist er eigentlich immer irgendwie mit dabei, weil alle größeren Projekte von denen haben ja immer den Faktor der Einmaligkeit. Dieser Faktor der Einmaligkeit ist sehr schön für die Kunst, aber hat auch einen hohen Stressfaktor für alle Beteiligten, sodass auch zwischendurch immer mal gerne irgendjemand ausgefallen ist, der eigentlich in dem Projekt eine maßgebliche Rolle hatte. Mhm. Deswegen haben die immer versucht, ihre Familie zusammenzuhalten, sodass alle dabei sind. Also wir haben dann Ende 98 hatten wir die verhüllten Bäume in Rien bei Basel. 2005 war ich mit 6 anderen Berlinern knapp 2 Monate in New York für The Gates. Da waren wir so ein bisschen ein Spezialteam und ich hatte den nördlichsten Bereich vom Central Park, der in Harlem ist, wo wir die Tore dort montiert haben und so. Haben die immer zugesehen, dass die möglichst viel Backup da haben. Ja, falls irgendeiner durchdreht, krank wird, was auch immer, dass möglichst viel Know-how mit im Team ist.
Ja, man hört dir ja deine ruhige Art an. Ich glaube, mit dir, was sollte da noch passieren, nachdem du den Reichstag mitverhüllt hast, warst du wahrscheinlich absolut gesetzt.
Das täuscht. Ja, und leider ist ja Jean-Claude 2009 gestorben. Dadurch hat sich auch das Konglomerat dieser Familie natürlich verändert. Logischerweise, aber bis zu den Floating Piers, das war mein letztes Projekt, bei dem ich dabei war, 2016, war ich eigentlich bei jedem größeren Projekt dabei. Was halt mein Leben stark beeinflusst und sehr, sehr bereichert hat. Also Menschen wie Christo findet man nicht so viel auf der Welt, die alle ihre Energie in irgendwas, in irgendein Ziel stecken und die es schaffen, einen total mit anzuzünden. Also waren schon einige krasse Erlebnisse, die man da hatte.
Was ist dir sonst noch wichtig? Was denkst du für die Szene? Was für Herausforderungen haben wir für die Zukunft? Oder wie siehst du das, die Entwicklung?
Ja, also ich glaube, in meiner Zeit, in der ich intensiv mit Industrieklettern zu tun hatte, haben wir es geschafft, ein etabliertes, geregeltes Verfahren zu schaffen in Deutschland, aber auch in Europa. Wir haben inzwischen ein europäisches Komitee für Rope Access, wo Vertreter aus unterschiedlichen Ländern drin sind, um sich abzustimmen. Und ich glaube, dass es Bereiche gibt, in denen momentan noch wenig seilunterstützte Zugangsverfahren eingesetzt werden. Aber ich sehe das auch ganz pragmatisch so, dass es die Aufgabe von folgenden Generationen ist. Also ich glaube, ich habe meinen Teil dazu beigetragen und war ja auch 20 Jahre im Vorstand vom FISAT, bin im letzten Jahr ausgeschieden und freue mich eigentlich, dass man auch den Staffelstab vertrauensvoll an jüngere Leute übergeben kann, die einfach auch eine andere Vision haben, eine andere Energie haben und die das ganze Verfahren weiter vorantreiben werden. Da bin ich voller Vertrauen.
Und die haben ja heute mal 30 Jahre zurück in die Vergangenheit mitgenommen, zu diesem besonderen Ereignis, Reichstagsverhüllung. Und hätte mir nie gedacht, dass ich mal jemand gegenüber sitzt, der da eine Aktie dran hat. Also ich bin mit ein bisschen Puls nach Berlin geflogen, um dich zu treffen, weil ich schon nach dem Vorgespräch wusste, dass das sehr, sehr spannend wird, mit dir zu sprechen. Und dafür danke ich dir erstmal von Herzen. Und ich denke auch für alle, die sich erinnern können. Ich denke, jeder, der in der Zeit gelebt hat, kann sich erinnern, weil es einfach eins der großen Ereignisse in der deutschen Geschichte war. Und alle anderen sollen dann einfach mal in irgendwelche Mediatheken gehen, die ja jetzt wahrscheinlich in den nächsten Tagen überquillen mit Geschichten von damals. Mit der Ästhetik einerseits und auch mit dieser Vorgeschichte, mit diesem, oh, wir wissen nicht, ob wir es wollen, andererseits. Ja, dann lass mich noch sagen, das war nicht ganz ungefährlich, der Arbeitsschutz-Podcast der Fachzeitschrift Arbeitsschutz aber sicher. In der Episode 27 habe ich mich mit Frank Seltenheim, Geschäftsführer von Citras, über 30 Jahre Reichstagsverhüllung unterhalten. Idee und Realisation Black Works, Dietmar Black, im Auftrag des S2 Verlags und der Fachzeitschrift Arbeitsschutz aber sicher. Postproduktion der Folge Stefan Winter für Media Winter in Berlin. Jo, ich glaube, ich treffe den morgen und ich werde ihm die Datei einfach in die Hand drücken. Das aber nur so am Rande. Und Musik ist Chick Corea, A Whole New World. Und ich glaube auch, dass das heute so gut passt wie lange nicht mehr. Das war schon ein besonderes Ereignis. Frank.
Ja, vielen Dank. Ich war mit Sicherheit mindestens genauso aufgeregt wie du.
So ein Quatsch.
Und ich hoffe, ich konnte ein paar Sachen erzählen, die noch nicht jeder wusste.
Doch, absolut spannend. Vielen, vielen Dank, du. Dann bis bald, Morf.
Ja, bis bald. Tschüss.